Wir beginnen unseren Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das darf nicht fehlen, ne? Auf jeden Fall. Ja, wir möchten gemeinsam aus dem Matthäusevangelium 6, Vers 19 bis 26 lesen. Für die, die die Bibel haben, können Sie gerne aufschlagen. Matthäusevangelium 6, 19 bis 26. Da haben wir als Überschrift: Sammelt euch Schätze im Himmel. Vers 19. Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo sie die Motten und der Rost fressen und wo die Diebe einbrechen und stehlen. Sammelt euch aber Schätze im Himmel, wo sie weder Motten noch Rost fressen und wo die Diebe nicht einbrechen und stehlen. Denn wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Das Auge ist das Licht des Leibes. Wenn dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. Wenn aber dein Auge böse ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. Wenn nun das Licht, das in dir ist, Finsternis ist, wie groß wird dann die Finsternis sein? Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht um euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht um euer Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das ewige Leben mehr als die Nahrung und der Leib mehr als die Kleidung? Seht die Vögel unter dem Himmel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie sammeln nicht die Scheunen, und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr wert als sie? Ja, liebe Geschwister, lasst uns gemeinsam aufstehen und beten. Vielen lieben Dank, Herr Jesus Christus, für deine frohmachende Botschaft, auf diese Botschaft, die wir jetzt gerade vorgelesen haben. Du hast gesagt, sammelt euch aber Schätze im Himmel, da sie weder Motten noch Rost fressen, da die Diebe nicht nachgraben noch stehlen. Denn wo euer Schatz ist, da ist auch euer Herz. O Herr, hilf uns diese Schätze in und durch dein Wort zu erkennen. Hilf, dass diese Schätze ja hinaufblicken, hinaufreichen in den Himmel. Du weißt, wie wir verhaftet sind in dieser Welt, dieser dreidimensionalen Welt, wie die Materialien und die Materie um uns herum an uns klebt. Wir sind irdisch, sagt dein Wort. Wir sind von der Erde. Aber Herr, du willst, dass unser inwendiges Herzen nach oben schaut, und wir wollen dich da herzlich drum bitten, gib uns die Kraft und die Freudigkeit, dass wir uns mehr mit deinem Wort beschäftigen, mit den himmlischen Schätzen, die du für uns hast, beschäftigen, dass du uns dazu die Kraft gibst, lieber Heiland, danach zu streben. Du sagtest, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes, alles andere wird euch hinzufallen. Herr, gib uns die Freudigkeit dazu. Ich danke dir ganz herzlich. Und Herr, gedenke auch an unsere Geschwister. Wir bitten dich, du siehst es, dass viele von ihnen um deines Namens willen bedrängt werden, denunziert, verfolgt, misshandelt und gefoltert und getötet werden. Da wollen wir an sie denken und dich bitten, dass du ihnen beistehst, dass du ihnen die Kraft schenkst, auszuhalten, dass du ihnen die Kraft und die Ausdauer schenkst, weiter weiter den Weg zu gehen. Auch uns besonders auch, Herr, hier, wo wir noch nicht verfolgt werden. Bitte gedenke auch an unsere Geschwister, die heute nicht da sein können, nicht am Gottesdienst teilnehmen können, die Herr krank sind, die einsam sind, die niedergeschlagen sind. Erquicke du sie auch heute durch dein teures Wort, durch deine Hilfe und Güte. Und zum Schluss, Herr, wollen wir dir danken für unseren Bruder Johannes Becker. Gib ihm Gnade und Weisheit, dein Wort auszulegen, sodass es an unserem Herzen Frucht bringt. Und ich danke dir, dass du, Herr, hilfst, auch heute. Amen.
Ja, vielen herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Und es ist eine Freude. Es ist ein wenig seltsam, muss ich sagen, weil vor ein paar Tagen stand ich noch unter der afrikanischen Sonne. Nicht in einem Gebäude wie dieses hier, sondern im Freien. Und sah eine ganz andere Welt vor mir als dieses hier. Aber ich versuche mich anzupassen, zu assimilieren hier an die neue Welt. Und ich soll auf jeden Fall auch einen ganz lieben Gruß sagen von unseren Geschwistern dort, die unter ganz, ganz andere Bedingungen leben müssen. Also gerade dieses Lied, den wir gerade gesungen haben. Ja, wir sind bereit für Kampf und Streit. So ungefähr war das, ja. Bringt mich manchmal dann zum Nachdenken, wie leichtfertig wir so etwas singen. Ich habe nämlich gerade sehr, sehr viele Geschwister getroffen über die letzten eineinhalb Wochen, die genau das leben, was wir gesungen haben. Und ich kann euch sagen, das ist kein Spaß. Das ist kein Spaß, wenn einem alles weggenommen wird. Wenn alle Christen aus einem Dorf ihre Häuser niedergebrannt werden und sie vertrieben werden und sie nichts mehr haben, außer die Kleider, die sie an sich tragen. Einige kamen gerade mit dem Leben davon, manche nicht. Und dann zu sagen, und das habe ich überall gehört, dann zu sagen, das spielt keine Rolle. Wir brauchen hier auf Erden nichts. Denn wir haben ein himmlisches Zuhause. Und darauf richten wir uns aus. So wie wir in der Textlesung gelesen haben. Ja? Also trachtet nicht nach diese Dinge, nach die Dinge dieser Welt, sondern nach dem Reiche Gottes. Sie haben tatsächlich diesen Blick nach dem Ewigen. Und dann verschwimmt das Hiesige hier fast in die Bedeutungslosigkeit. Also wenn wir wieder so ein Lied singen, singe das mit Bedacht. Denn wenn das Realität werden sollte, kann ich euch sagen, das ändert alles. Das ändert wirklich alles. Und trotzdem lachen sie und haben so eine Freude im Herzen und sagen, grüße unsere Geschwister in Deutschland. Sag ihnen, dass wir so dankbar sind, dass wir ihnen an unserer Seite haben und dass sie uns im Gebet durchtragen bis zum Ende. Das wollte ich nochmal loswerden. Steht hier irgendwie nirgends auf dem Skript. Aber lag mir jetzt auf dem Herzen. Wo dein Herz ist, haben wir vorhin gelesen, da ist auch dein Herrn, oder ich habe das ein wenig umformuliert, da ist auch dein Gebet, und ich habe das deswegen so umformuliert, weil der Gründer von Open Doors, Bruder Andrew, hat ja mal gesagt, wir werden nur dann wirklich beten, wenn uns etwas zutiefst bewegt. Und es hat ja viel mit der Frage zu tun, wen oder was wir lieben, nicht wahr? Wenn ich meine Frau liebe oder meine Kinder liebe, dann werde ich ja ganz anders an ihnen handeln, als wenn sie mir egal sind. Und genau das ist ja, was unsere verfolgten Geschwister so sehr schätzten, dass sie sagten, hey, ihr seid den ganzen Weg aus der Hauptstadt hierher gekommen. So, ja gut, wir kamen ja nicht nur aus der Hauptstadt, ne? Wir sind ja erstmal viele Stunden mit dem Flieger in die Hauptstadt geflogen. Aber dass ihr hierher gekommen seid, das ist so ein Zeugnis der Liebe. Und das, was Jesus da in Matthäus 6 sagte, geht ja ein Stück weit in die gleiche Richtung oder schlägt in die gleiche Kerbe. Von dem, was Bruder Andrew gesagt hatte, wo dein Schatz ist, da ist auch dein Herz. Und wir können das ja auch als Frage umformulieren und sagen, was ist mir wirklich wichtig? Was ist dir wichtig? Und ich glaube, wir werden ja auf viele verschiedene Antworten kommen, vielleicht die Gemeinde oder dass die Menschen hier in Riedlingen und hier auf der Alp, dass sie Jesus finden, dass sie zum Glauben kommen, dass sie neues Leben bekommen. Das ist doch auch wichtig. Die Familie, die Kinder, das ist einem wichtig. Und wie steht es denn eigentlich mit unseren verfolgten Geschwistern? Sind sie uns auch wichtig? Denn sie bauen auch Gemeinde. Sie bringen das Evangelium weiter. Und ich habe letzte Woche Leute getroffen. Ich kann euch das hier, weil es gerade live ist, nicht erzählen, was die machen. Muslime, die zum Glauben kommen und dann sagen, wir werden jetzt nicht in die Kirche gehen, sondern wir bleiben im Untergrund und sie gehen weiterhin in die Moschee und sie verkündigen dort unter den Muslimen das Wort Gottes und da kommen nicht Hunderte zum Glauben, da kommen nicht Tausende zum Glauben, da kommen Zehntausenden. Aber ihr Leben hängt am seidenen Faden. Wenn ich jetzt nur einen Namen oder das Land oder Ähnliches erwähnen würde, könnte das ganz schön tragisch ausgehen. Also das Verlorenen, Jesus begegnen und zum Leben finden, das ist unseren verfolgten Geschwistern auch wichtig, sehr wichtig. Und sie sind auch Familie, nicht wahr? Also wenn wir jetzt von der geistlichen Familie sprechen und jetzt nicht nur von der leiblichen Familie. Und so ist mein Wunsch wirklich heute, dass wir heute etwas entdecken, einen Schatz entdecken. Also unsere verfolgten Geschwister als einen Schatz sehen und sie als Schatz entdecken, aber das reicht noch nicht aus, nur einen Schatz zu entdecken, sondern wir wollen ja einen Schritt weiter gehen. Entschuldigung, wir wollen noch einen Schritt weitergehen und ich möchte euch ermutigen, euch darauf einzulassen, nicht nur diesen Schatz zu entdecken, sondern die Bereitschaft aufzubringen, euer Herz an diesen Geschwistern auch zu verlieren. Und ich weiß, das ist schon viel verlangt, aber ich möchte noch einen Schritt weitergehen. Und dieser Schritt ist vielleicht noch ein bisschen schwieriger. Ihr habt ja auf den Stühlen gesehen, es gibt diesen Magazin von uns, der kommt ja monatlich raus. Und ich habe schon einige Leute getroffen, die dann gesagt haben, ja, ich habe das Magazin mal bekommen, aber die Geschichten da drin und die Zeugnisse da drin, die sind irgendwie so, ich weiß nicht, es zerbricht mir das Herz. Und dann habe ich das abbestellt. Und ich so, ah, das ist echt schade. Weil genau diesen nächsten Schritt, die Bereitschaft, sein Herz zerbrechen zu lassen, ist so wichtig. Weil wir wollen ja, unsere Geschwister, sie wollen ja nicht unser Mitleid, richtig? Sie wollen, dass wir mitleiden. Das sind zwei völlig unterschiedliche Sachen. Mitleid haben oder mitleiden. Und es ist ja auch das, was Bruder Andrew sagte, wir werden nur dann wirklich beten, wenn uns etwas zutiefst bewegt. Wenn ich bereit bin, mein Herz brechen zu lassen, ihr Schmerz zu spüren. Oder wie meine Frau, die dann mal in mein Büro reinkam und ich lag da weinend am Schreibtisch und so, oh, da habe ich gerade bei Open Doors angefangen. Ich so, oh, Schatz, was ist los? Und ich so, oh nee, lass mich. Vielen herzlichen Dank. Alles gut, nur geh wieder raus. Inzwischen weiß sie Bescheid. Manchmal bricht etwas mein Herz und ich weine mit den Weinenden. Und trauere mit den Traurigen. Und irgendwann wendet der Herr dann was in meinem Herzen und dann werde ich wieder erfüllt. Aber das ist so wichtig. Und warum? Warum ist das so wichtig, dass wir bereit sind, unser Herzen auch zerbrechen zu lassen, unser Herz an diesen Geschwister zu verlieren, weil nur dann werden wir sie wirklich sehen und lieben können. Vorher bleibt das so an der Oberfläche. Ist auch nicht schlecht, aber das ist ja nicht, was wir wollen, richtig? Als Christen wollen wir hinabtauchen und die Perlen tief in den Korallenriff unten entdecken und heraufholen. Und nicht den Seetang uns damit oben auf der Oberfläche zufrieden geben. Damit wir sehen und damit wir lieben können, das geschieht ja nicht von alleine. Es ist ja nicht so, dass wir morgens aufwachen und so, oh ja, jetzt habe ich ein Herz für meine Geschwister. Das funktioniert leider nicht so. Selbst bei Bruder Andrew war das nicht so. Als er damals vor 70 Jahren nach Warschau fuhr, ging er ja auf ein Kommunistentreff, so ein Jugendkommunistentreff, da waren mehrere 10.000 junge Leute aus der gesamten ehemaligen Sowjetunion dort zusammengekommen. Und er ging jetzt nicht in erster Linie dorthin, um Christen, die hinter der Eisernen Vorhang leben, zu stärken. Er ging auf diesen Konferenz, wollte sich das anschauen und dachte, gut, wenn ich schon hier bin, dann suche ich mal die eine oder die andere Gemeinde auf und besuche meine Geschwister. Und es war in diese Situation, wo der Herr durch sein Wort in sein Knochen und Mark hineintraf und in Offenbarung 3, Vers 2 sagte, wach auf, siehst du denn nicht deine Geschwister, die hier hinter der Eisernen Vorhang leiden müssen, verfolgt werden, die dringend eine Stärkung brauchen, damit sie nicht absterben, aber die Stärkung bekommen sie nicht, weil du nicht wach bist, weil du schläfst. Und da wurde er regelrecht wachgerüttelt. Und ich bin überzeugt davon, wir brauchen auch dieses Wachrütteln. Mindestens einmal im Leben, so richtig, durch den Heiligen Geist, neues Leben zu bekommen, aber vielleicht jeden Tag oder vielleicht manchmal sogar mehrmals täglich, immer wieder so, hallo, hallo, Himmel ruft Erde, bist du noch da? Ja, wie du vorhin gesagt hast, Bruder, ne? Dass wir bereit sind, uns aus dem Sprüchewort an Gottes Wort zu richten und an den kleinen Dingen auch fragen, dass wir mal wachgerüttelt werden, sagen, hallo, siehst du das? Siehst du ihn? Siehst du sie? Siehst du sie? Sie sind am Sterben. Sie brauchen dich. Sie brauchen euch. Aber auch wenn das Herz wach ist und wir sagen, ja, ich bin bereit, ich möchte meine Geschwister stärken, ist ja immer noch die Frage, wie? Wie soll ich das jetzt ganz praktisch machen? Und dazu möchte ich gerne auf unser Weltverfolgungsindex eingehen, um einige erschütternde Wahrheiten nochmal hervorzuholen. Ich meine, man hat es ja vielleicht hier und da gesehen und dann sieht man die Karte, man sieht die 50 Länder, die sind irgendwie farbig dargestellt. Aber so richtig eintauchen ist vielleicht nicht ganz so einfach, weil da steckt ja so viel da dahinter. Deswegen einige Punkte, die ich aufgreifen möchte, um eine Dringlichkeit darzustellen, die wir uns, ich glaube, vor allem hier im Westen bei weitem nicht einmal ausmalen können. Und deswegen schauen wir uns erstmal die Karte an. Und ihr könnt das mal ein wenig auf die Zunge zergehen lassen, während ich einen Schluck Wasser nehme. Und ich möchte mal ganz weit herauszoomen erstmal. Und wir fokussieren uns noch nicht so ganz auf die Farben Orange und Rot, sondern wir fokussieren uns mal auf den gesamten Globus und stellen fest, okay, plus minus 2,6 Milliarden Christen weltweit. Okay, das ist ja schon mal nicht wenig. Und wenn wir jetzt die 50 Länder, die wir auf unseren Verfolgungsindex haben, wenn wir die jetzt anschauen, stellen wir fest, dass dort ungefähr 310 Millionen Christen einen sehr hohen bis extrem Maß an Verfolgung ausgesetzt sind oder Diskriminierung. Und jetzt könnte man das natürlich relativieren und sagen, ja gut, auf 2,6 Milliarden Christen weltweit, das sind 12%. Was soll das? Ist es jetzt wirklich notwendig, die ganzen 400 Kilometer hierher zu fahren, uns wegen 12% wachrütteln zu wollen? Gibt es nicht Wichtigeres in dieser Welt? Ja, man könnte es vielleicht so sehen, wenn das Problem wäre. Aber das ist ja nicht das ganze Bild. Christen werden ja nicht nur in diesen 50 Ländern verfolgt, sondern es gibt 78 Länder, in der wir ja mehr oder weniger aktiv unterwegs sind. Ich zeige es euch mal ganz kurz. Ihr werdet sehen, wie ganz langsam weitere 28 Länder hinzukommen. Und dann sieht nämlich diese Karte ganz, ganz anders aus. Das hier ist eine inoffizielle Karte. Also ihr werdet es jetzt nicht überall sehen, aber ich zeige es jetzt. Das sieht jetzt ganz anders aus, nicht wahr? Und jetzt möchte ich mal eine seltsame Rechnung vornehmen, weil es gibt ja weltweit gesehen sehr viele nominelle Christen. Ja, man wird geboren, so ist es mit mir passiert zum Beispiel, als ich nach Deutschland kam. Ich musste ein Formular ausfüllen, welche Religion. Ich so, ne, katholisch bin ich nicht. Evangelisch bin ich auch nicht, gottlos bin ich auch nicht, da habe ich halt evangelisch angekreuzt und irgendwann wurde mir Kirchensteuern abgezogen. Ich so, hey, wieso, ich bin dann zum Standesamt, ich so, wieso zieht er mir hier Geld ab? Ich so, ja, du bist evangelisch. Ich so, nö, also ich bin noch nie in die evangelische Kirche eingetreten, ich bin da nicht hineingetauft worden, naja. Ich war eine dieser Christen, verzeichnet in einer Liste, aber ich gehörte nicht dazu. Also es gibt sehr viele nominelle Christen, die in der Statistik mitgeführt werden, aber Jesus kennen. Ja, kennen sie noch schlechter als, was weiß ich, sonst. Sie kennen ihn gar nicht. Also relativieren wir mal diese Zahlen, 2,6 Milliarden ein wenig, oder? Ich werde jetzt großzügig sein, aber wie gesagt, das ist jetzt eine Hypothese. Ja, ich habe eine großzügige Hypothese. Lass uns mal sagen, die Hälfte aller dieser statistisch belegte Christen sind jetzt Nachfolger Jesu. Und wenn wir dann von diesen 380 Millionen Christen, die jetzt in diesen 78 Ländern extreme Verfolgung und Diskriminierung ausgesetzt sind, wenn wir das jetzt gegenrechnen, sind wir nicht mehr bei 12%, sondern bei 49%. Fast die Hälfte aller Christen weltweit werden verfolgt. Also das sind jetzt 380 Millionen, die besonders hart verfolgt werden, aber 780 Millionen ungefähr, die mehr oder weniger Verfolgung erleben, Diskriminierung. Also fast die Hälfte aller Christen. Und wir merken plötzlich, dass dieser Gottesdienst und die Freiheit, die wir jetzt hier haben, uns treffen zu können, singen zu können, Lieder spielen zu können, beten zu dürfen, das ist eine Ausnahmesituation. Das ist nicht die Realität für fast die Hälfte aller unserer Geschwister weltweit. Und übrigens, wie Bonhoeffer auch sagte, diese Freiheit, die wir jetzt gerade in dieser Form genießen, ist ein Geschenk, den man uns jeden Tag nehmen könnte. Heute schon könnte es das letzte Mal gewesen sein. Aber auch das ist nicht das ganze Bild, denn wenn wir jetzt diese Karte jetzt hier so anschauen, dann fällt auf, dass in den letzten Jahren gab es nicht nur quantitativ eine enorme Steigerung an Verfolgung. Vielleicht erinnert der eine oder der andere sich, vor einigen Jahren haben wir davon gesprochen, dass über 100 Millionen Christen besonders hart verfolgt werden. Und dann mussten wir die Zahlen irgendwann hochkorrigieren und sagten dann, okay, über 200 Millionen, dann mussten wir es wieder hochkorrigieren, über 300 Millionen. Und inzwischen sind wir, zumindest auf dieser Karte hier, bei über 380 Millionen. Also eine ständige quantitative Steigerung, aber es gibt auch eine qualitative Steigerung. Ihr seht die Karte hier, die Farben wollen ja die Intensität der Verfolgung zeigen. Also auf der vorherigen Karte, ich gehe nochmal eins zurück, seht ihr, in den Top 50 Ländern gibt es kein gelbes Feld mehr. Seit 2019. Also gelb heißt ein hohes Maß an Verfolgung. Orange heißt sehr hoch und rot heißt extrem hoch. Also um diese qualitative Steigerung der Verfolgung darzustellen, vielleicht auch noch mal ein paar Zahlen. Ich hoffe, das sind nicht zu viele Zahlen für heute. Aber vor 10 Jahren gab es nur 2 rote Felder, 20 orangene Felder und 28 gelbe Felder. Und jetzt gehen wir 10 Jahre in die Zukunft und wir befinden uns im Heute. Und wir sehen, es gibt jetzt nicht 2, sondern 13 rote Felder. Es gibt nicht 20, sondern 37 orangene Felder. Und es gibt nicht mehr 28 gelbe Felder, sondern nur noch die paar hier. Und wir merken, Verfolgung nimmt zahlenmäßig zu. Die Verfolgung nimmt an Intensität und Härte immer weiter zu. Und diese Entwicklung sollte uns schockieren. Es geht so ein bisschen entgegen die moderne Meinung, dass es ja alles besser wird und Erweckung breitet sich aus und es werden immer mehr Christen. Ja, es werden mehr Christen, aber die Verfolgung wird auch immer heftiger. Muss man sich die Frage auch stellen, wenn wir sind bereit, Kampf, und wir sind bereit, für den Herrn in diesen geistlichen Kampf zu ziehen, aber sind wir uns dann auch darüber im Klaren, dass das einen Preis mit sich bringt? Bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Und ich weiß, es waren jetzt viele Zahlen, ich bin auch nicht so ein Zahlenmensch, aber es war mir wichtig, das einfach nur mal darzustellen, damit wir die Dringlichkeit verstehen. Und ich frage mich bei all dem, was wir jetzt hier so gesehen und gehört haben, wie schaut eigentlich unser Vater im Himmel auf das Ganze? Und dazu habe ich ein wunderschönes, tröstliches Wort aus Jesaja 40, Vers 1. Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und wenn man auch noch versteht, auf welchem Kontext dieser Vers hier trifft, dann ist es noch süßer. Denn die ganzen 39 Kapitel vor Kapitel 40 von Jesaja ist ja sozusagen, man kann es so eine Art das Strafbuch nennen. Da wird Gericht angekündigt und nur Schlimmes. Und also das will man eigentlich gar nicht so ganz lesen, weil da wird es einem schlecht, was alles auf das Volk Israel zukommen wird in den 39 Versen davor. Und ab Kapitel 40 bis zum Ende von Jesaja, das nennt man ja das sogenannte Trostbrief. Es gibt eine Wende. Und dieser Trostbrief beginnt so: Tröstet. Tröstet mein Volk, spricht euer Gott. Und ich glaube, was uns dieser Vers hier auch sagt, ist, dass wir Zerbrochenheit nicht unterschätzen dürfen. Was das mit einem macht, wenn man zerbrochen wird. Ich kenne Zeugnisse von Geschwistern. Nehmen wir ein Land wie Nigeria. Da fallen Boko Haram-Kämpfer oder irgendwelche Fulani-Hirten in ein 300-Seelen-Dorf mit Christen hinein und sie schlachten das ganze Dorf ab. Niemand bleibt übrig. Und im nächsten Dorf fliehen welche, die nicht konnten. Dann gibt es einige Frauen, Die werden dann Gruppen vergewaltigt. Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage. Aber nicht nur an einem Nachmittag, sondern mehrere Tage lang. Mussten zuschauen, wie man ihre Männer und ihre Söhne abschlachtete. Da bringt es nichts, zu so einer Frau zu kommen und zu sagen, ja, der Herr segne dich, Jesus liebt dich. Sie sind zerbrochen. In 1000 Stücke. Und sie sagen dann, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Was macht man denn, wenn man an so einen Punkt kommt, wo man nicht mehr kann? Was macht man da? Jesus hat uns gesagt, was man da machen kann. Er sagt zum Beispiel, kommt her zu mir. Lauft in meine Arme. Alle, die ihr mühselig und die ihr beladen seid, ich will euch erquicken. Also wir sehen, Jesus ist ein Tröster. Er ist jemand, seine Arme sind offen. Für die, die wirklich Trost brauchen. Und er sagt, kommt zu mir, ich bin nicht gekommen für die Gesunden. Ich bin gekommen für die Zerbrochenen, die Verstoßenen, die Kranken, diejenigen, die nicht mehr weiter können, oder? Und kommt zu mir, damit ich euch erquicken kann. Aber was ist, wenn jemand nicht mehr kommen kann? Wenn er nicht die Kraft aufbringen kann, ein Gebet zu sprechen? Weil der Zerbruch einfach noch viel zu groß ist. Ich glaube, da spielen wir eine sehr, sehr wichtige Rolle. Wir, die Geschwister, die hier auf Erden sichtbar sind. Und ich möchte euch, um das ein Stück weit greifbarer zu machen, mit einem Zeugnis von einer Schwester aus Nordkorea erzählen. Hee-jin, sie ist in Nordkorea aufgewachsen und ihr Oma konnte nicht das Evangelium ihr erzählen, sie konnte ihr auch nicht von Jesus erzählen, es war einfach zu gefährlich. Wisst ihr, in Nordkorea ist ja die Gefahr zu groß, dass man verraten wird. Und um das nicht zu riskieren, hat die Großmutter einfach nur verschiedene Lieder gesummt. Nur die Melodie. Und die Melodie kannte sie. Und irgendwann ist sie geflohen aus Nordkorea. Sie ist dann in China gefangen genommen worden von Menschenhändlern. Sie wurde dann als Frau verkauft an eine nicht verheiratete Chinese. Lebte dann mehrere Jahre dort und konnte irgendwann wieder fliehen und ist dann irgendwann in Südkorea angekommen. Und ein Kollege von mir war in Südkorea, hat sich mit Hee-jin getroffen. Sie hat ihr Zeugnis erzählt und ihr Schmerz und was sie alles erlebt hatte. Und dann erzählte sie, wie sie zum Glauben kam. Und zwar erst in Südkorea. Sie war nämlich in Südkorea auf der Straße der Hauptstadt unterwegs und dann hörte sie diese Melodie, die sie als kleines Kind von ihrer Oma kannte. Und sie folgte die Melodie wie so eine Motte, das Licht, oder? Und dann befand sie sich plötzlich in einer Kirche. Und in dieser Kirche stand der Chor vorne und probten dieses Lied. Und Hee-jin brach auf dem Boden zusammen in diese Kirche und gab ihr Leben an in diesem Moment denjenigen, den ihr Oma anbetete, aber ihr nichts erzählen konnte. Eine Melodie reicht. Eine Melodie reicht. Wenn sie von einem aufrichtigen Herzen gesungen wird. Ah nee, das heißt anders, gell? Im Jakobusbrief. Mein Kollege fragte sie, ob sie dieses Lied singen könnte. Und ich habe euch einen kurzen Ausschnitt von diesem Lied gebracht. Es stehen auch die Untertitel, weil sie singt ja natürlich in Koreanisch. Ich vermute, keine kann hier Koreanisch. Und wir sehen und hören das jetzt.
Ah, 전부여 의지여 없어서 손 들고 옵니다. 주 나를 박대하시면 나아오이하리까. 내 죄를 씻기 위하여 피 흘려 주시니 곧 회개 하는 마음으로 주 앞에 옵니다. 네. 이게 아, 괜찮아요.
Ich würde gern, wenn wir in einer kurzen Zeit der Stille uns die Zeit nehmen und dann solche Geschwister wie Hejin, aber es gibt ja noch so viele anderen, die immer noch in Nordkorea sitzen, die in vielen anderen Ländern zerbrochen sind. Und dass wir diese Geschwister jetzt einfach in diese Zeit der Stille vor dem Thron Gottes legen, damit sie zu rechtzeitigen Zeitpunkt Hilfe bekommen. Ich schließe dann mit einem Gebet ab. Vater, wir danken dir, dass du Hejin gerufen hast. Es war ein langer Weg, aber diese Melodie in ihrem Kopf hast du hineingebrannt und hast sie gezogen mit Banden der Liebe, bis sie irgendwann in deinen Arm prüfert. Und wir beten, Herr, für die viele, viele Geschwister in Nordkorea, aber auch in vielen anderen Ländern, die Unglaubliches durchmachen müssen, um deines Namens willen. Und sie brauchen Trost. Sie brauchen deine Umarmung. Und wir bitten dich, Herr, dass du dich persönlich darum kümmerst. Wir bitten dich aber auch für die Geschwister, die Unsachliches erlebt haben und vielleicht im Inneren ihres Herzens Bitterkeit haben, Hass, das ja irgendwie verständlich wäre, aber nicht richtig. Und sie aber dieser Hass und dieser Bitterkeit nicht überwinden können. Und deswegen bitten wir dich, Herr, dass du ihnen auch durch die Kraft deines Heiligen Geistes schenkst, dass sie vergeben können, loslassen können, frei werden können, damit du ganz in ihnen sein kannst. Und dafür preisen wir dich, Herr. Wir preisen dich von ganzem Herzen. Amen. Wir lesen hier in Jakobus, Kapitel 1, Vers 12 und auch in Offenbarung 2, Vers 10, Folgendes. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf der Probe gestellt wird. Fürchte dich nicht vor den Leiden, die dir bevorstehen. Der Teufel wird einige von euch ins Gefängnis werfen und das wird eine harte Prüfung für euch sein. Bleibe mir treu, selbst wenn es dich das Leben kostet. So werde ich dir den Siegeskranz des Lebens geben. Man kann zu diesen Versen jetzt viel sagen. Das werde ich heute nicht, sondern ich werde nur eine einzige Gedanke diesbezüglich aufgreifen. Und zwar, es geht nicht darum, gut anzufangen. Gut anfangen kann jeder und gut angefangen haben viele. Aber es geht darum, gut zu enden. Das ist die Herausforderung. Gut enden. Das Ziel erreichen. Die Krone empfangen. Das ist das Ziel. Wie gesagt vorhin, als ich letzte Woche noch unterwegs war, mit welch einer Perspektive diese Geschwister unterwegs sind. Ich sage, ja, hier dieses Leben, wenn ich jetzt Essen hätte oder mein Haus würde wieder aufgebaut werden, das wäre okay, aber das ist eigentlich nichts. Denn alles vergeht. Ja, sie schauen auf das, was droben ist, wie es so schön im Hebräerbrief heißt. Das Ziel erreichen. Und dann heißt es, tröstet mein Volk, weide meine Herde. Und es endet ja dann letztendlich im Jesaja, dass der Gottesknecht kommt, um dann das Blatt zu wenden. Und wir sind ja eigentlich diejenigen, die davon profitieren, dass das Blatt gewendet wurde. Ja, sie mussten ja noch drauf warten. Wir haben es schon. Noch nicht ganz, aber wir haben es schon. Und jetzt sind wir in dieser Welt. Und die Frage ist jetzt, sind wir bereit, wie Jesus hinzugehen und seine Schafe zu weiden, sein Volk zu trösten, sie auf die Schultern zu tragen, damit auch sie es nach Hause schaffen? Wisst ihr, ich habe immer so ein Bild vor Augen. Ich denke, wenn wir dann im Himmel irgendwann unterwegs sein werden und ich sehe all die Gesichter von unseren Geschwistern auf Magazine oder die ich getroffen habe. Und ich weiß, wir werden uns irgendwann im Himmel sehen. Und es gibt manche Geschwister, man kennt vielleicht nur einen Namen. Und wir beten für diese Person, aber wir wissen gar nicht, was ist jetzt passiert. Aber ich werde so einen Bruder oder eine Schwester irgendwann im Himmel treffen. Und dann werden sie auf mich, sie werden auf dich dann zukommen und sagen, hey, vielen Dank. Jesus hat mir gesagt, dass du für mich gebetet hast, ganz besonders an diesem einen Tag, wo es mir so schlecht ging. Und das hat mich durchgetragen. Und wenn es nicht für dein Gebet gewesen wäre, Bruder, wäre ich heute vielleicht gar nicht hier. Ist uns bewusst, welche eine Kraft, welche eine Macht eigentlich in unsere Gebete stecken? Das ist so unscheinbar für uns. Aber für denen, die hindurchgetragen werden, keineswegs. Dass sie das Ziel erreichen. Darum geht es ja. Wir beten, wie es in Hebräer 3 ja auch heißt, ja, dass wir nicht von der Sünde übermannt werden sollen. Wir wollen ja niemand in der Wüste zurücklassen, sondern wir wollen ja alle hinübergehen auf die andere Seite. Und da haben wir eine gewisse Verantwortung, diese Geschwister mit hinüberzutragen. Und leider werden diejenigen, die jetzt online sind, das Bild jetzt hier nicht sehen können. Aber ich zeige euch, die jetzt hier sitzt, das Bild. Ich war vor ein paar Jahren in einem afrikanischen Land auch und habe dieser Bruder Philemon und seine Frau Joyce getroffen. Und das war schon eine verrückte Geschichte. Die sind gezogen in einen muslimischen Teil des Landes und sie waren die einzigen mit ihren Kindern, die einzigen Christen in diesem Dorf. Die einzigen. Und dann fingen sie an, die frohe Botschaft zu erzählen. Manche kamen zum Glauben. Irgendwann haben sie in ihrem Zuhause eine Kirche gehabt und die Leute kamen dahin. Irgendwann haben sie etwas bauen können, weil sie dann mehr wurden. Und dann wurde es echt gefährlich. Sagte Philemon, eines Tages um 10 Uhr kamen 18 Männer zu mir. Meine Kinder waren auch da. Dann traf mich ein Stein am Kopf und sie jagten mich. Schlug mich mit einer Machete nieder. Die anderen schlugen mich mit Eisenstangen und haben mich so zurückgelassen, sodass ich anschließend ins Krankenhaus musste. Wir wollten das bei der Polizei melden, aber das wäre sinnlos, da sie ja mitgemacht haben. Die Gemeinde wurde zersprengt, alle Geschwister sind geflohen und irgendwann kamen die Regierungsbeamten später nochmal zurück und befahl ihnen, die Kirche zu schließen. Und während er erzählte, brach seine Frau Joyce in Tränen aus. Sie sagte, die Beamten, sie kamen ja wieder. Aber ich war alleine da, mein Mann war nicht da. Sie haben mich dann gesehen und dann gefragt, warum die Kirche hier nicht niedergerissen worden ist. Und so fingen sie an, mich zu schlagen. Sie reißten mir die Kleider vom Leib, sodass ich nackt dastand. Und dann begannen sie, die Kirche zu plündern. Haben die Fenster ausgebaut. Am Ende haben sie dann, als alles Wertvolle weg war, haben sie dann die Kirche niedergebrannt. Baumaterialien für ihr neues Zuhause haben sie mitgenommen. Also alles verloren. Alles. Wir konnten es nicht mehr aushalten und sind dann zerbrochen von dort geflohen. Wir trafen sie in der Hauptstadt, nachdem sie später wieder zurückgekehrt sind. Aber bevor ich da hinkomme, sagte Philemon, unsere Kinder, sie waren so traurig und sie vermissten ihr Zuhause und sie sagten, lass uns bitte zurückkehren, aber bitte baue nicht wieder eine Kirche. Sie werden uns sonst umbringen. Baut uns nur ein Zuhause. Nachdem sie sich innerlich erholt haben und als Zerbrochenen ein Stück weit wieder zusammengesetzt worden sind, kehrten sie dann tatsächlich zurück. Und inzwischen, sagte Philemon, sind so viele Türen aufgegangen, die Bewohner bitten uns inzwischen für sie zu beten. Ich kann ihnen von Jesus erzählen. Und sogar die Dorfältesten bitten jetzt um Hilfe, also irgendwie eine ganz andere Landschaft gerade, nachdem sie wieder zurückgekehrt sind, vorher auferbaut und dann kehrten sie wieder zurück. Und er sagt, mein größter Wunsch ist, dass wir wieder eine Kirche errichten können, um als Gemeinde sichtbar zu sein und gemeinsam anbeten zu können. Und ich möchte nochmal einladen in eine zweite Zeit des Gebets, jetzt nicht nur in der Stille. Johann, es wäre schön, wenn du, Bruder, nach vorne kommen könntest, um für besonders für Philemon und für Joyce zu beten. Die sind jetzt nicht mehr die einzigen Christen in diesem Dorf, aber es ist ein feindseliges Gebet. Es könnte jeden Moment kippen und sie werden ermordet. Aber sie können auf unsere Gebetsunterstützung bauen. Und es wäre schön, Bruder, wenn du für sie beten würdest. Danke.
Ja, lieber Heiland, wir wollen dir danken für Philemon und Joyce, dass du auch ihren Kindern, dass du ihnen beigestanden bist, auch wo sie so arg verfolgt und gedemütigt geschlagen worden sind. Auch viele andere Geschwister, die aus diesem Haus, aus dieser Gemeinde geflohen sind und aus dem Dorf. Herr, wir bitten dich, dass du jetzt dieses Ehepaar besonders auch jetzt segnest, ihnen Kraft aus der Höhe schenkst, weiterzumachen. Gib ihnen Mut. Mut von dir, Herr. Mach sie fest in dir. Nimm du ihnen die Furcht und die Angst vor den Menschen weg. Segne auch ihre Kinder, dass sie in den Fußstapfen, deiner Fußstapfen weiterlaufen. Segne die Geschwister, die zerstreut worden sind und vielleicht nur ein Teil da sind, dass du auch sie ganz herzlich segnest. Sie herzlich stärkst am inwendigen äußeren Menschen, ihnen Mut zusprichst. Durch dein Wort, gewirkt durch den Heiligen Geist. Herr, du weißt auch, die vielen Verletzungen, die inwendigen und äußerlichen Verletzungen, die seelischen Verletzungen, die Herr Jesus, wir als von außen nicht heilen können. Und wir wollen dich da ganz besonders bitten, dass du diese Heilung an ihren Herzen wirkst. Dass du sie voranschreiten lässt, dass du, Herr, schenkst Trost durch dein teures Wort. Du bist der Trost. Du bist die Hoffnung, du bist die Liebe. Segne sie ganz besonders. Und stärke du deinen lebendigen Glauben in ihrem Herzen weiterhin. Amen.
Vielen Dank, Bruder. Ich sehe immer wieder sein Gesicht vor mir. Seine Frau gerade geweint und plötzlich verändert sein Gesicht sich und er fängt an zu lachen, zu strahlen, wenn er sein Gebetsanliegen weitergibt, dass wir treu bleiben bis zum Ende und wir hier in diesem Dorf Jesus groß machen. Und das ist ja, was 2. Timotheus 4, Vers 2 uns sagt. Da heißt es, verkünde die Botschaft Gottes. Tritt für sie ein, ob sie erwünscht ist oder nicht. Ja, das ist ja schon mal sehr deutlich. Es geht nicht darum, ob sie die Botschaft oder ob Jesus willkommen ist oder nicht. Das ist irrelevant. Das einzige Relevante hier ist, dass wir verkünden, dass wir eintreten. Decke Schuld auf, weise zurecht, ermahne und ermutige, heißt es hier. Und so merken wir, Jesus ist nicht überall willkommen. Wir haben aber einen Auftrag, willkommen oder nicht. Der Auftrag möchte erfüllt werden, ob es jetzt passend ist oder nicht. Und ja, die Treue kommt mit einem Preisschild. Wie wir es in 1. Korinther 1, Vers 8 und 9 lesen, da werden wir zum Beispiel ermutigt, da heißt es, er wird euch Kraft geben bis zum Ende, dass ihr untadelig seid an dem Tag. An welchem? Wenn Jesus Christus wiederkommt. Denn Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus. Also wir merken, treu diesen Auftrag nachgehen, egal wie hoch der Preis auch sein mag. Das klingt jetzt auch abstrakt, ich weiß. Ihr habt so ein bisschen eure Erfahrungen gemacht in den letzten Jahren, was es heißen könnte, treu seinen Auftrag nachgehen zu wollen. Aber ich möchte euch mit Schwester Chang aus China eine Kostprobe geben, was Treue kosten kann, aber es gibt ein Hoffnungsschimmer am Ende dieser Geschichte und ihr werdet merken, vielleicht gehen nicht alle Geschichten so aus, aber egal wie sie ausgehen, weil sie von Gott gewollt und geführt sind, wird es gut sein, zumindest am Ende. Aber Schwester Chang macht gerade so ihre stille Zeit, liest in der Bibel und dann hat sie diesen Impuls, nimm deine Bibel, geh zum Haupteingang der Polizeistation und predig das Evangelium öffentlich. In China. Ja? Aber Herr, das ist illegal. Wir dürfen das nicht in diesem Land. Wir dürfen das Evangelium nicht öffentlich teilen. Wir müssen das im Herzen behalten, da es ja eine private Sache ist. Hört sich irgendwie bekannt an. Ne? Aber der Herr verhandelt nicht unbedingt. Ja, wenn er einen Auftrag hat, hat er einen Auftrag. Die Frage ist jetzt, bin ich bereit, den auszuführen oder nicht? Und wieder, nimm deine Bibel, geh zum Haupteingang der Polizeistation und predig das Evangelium öffentlich. Okay. Sie geht. Steht auf die Stufen. Direkt vor der Polizeistation, fängt an zu predigen. Ungefähr 3 Minuten ging das gut. Dann wurde sie verhaftet und sie wurde ins Gefängnis gesteckt. Jetzt könnten wir sagen, oh, hat sie falsch gehört? War sie doof? Was hätte sie vielleicht einfach nur sagen sollen, nein, ich mache das nicht? Widerstand leisten. Während ihrer Zeit im Gefängnis hat sie 800 Frauen zum Glauben führen dürfen. Also wir merken, treu sein hat seinen Preis. Aber Gott gebraucht unsere Treue und macht etwas Großartiges daraus. In ihrem Fall 800 Frauen in einem Gefängnis in China, die zum Glauben kommen. In deinem, in meinem Fall etwas ganz anderes. Ich weiß es nicht. Wir werden es dann erfahren. Aber wie heißt es so schön? Trachte zuerst, ne? Nach seinem Reich. Alles andere wird kommen. Alles andere wird kommen. Und so kommen wir nochmal zurück zu unserem Verfolgungsindex. Und wir merken ja, überall, wo diese Karte jetzt hier farbig markiert ist, ist ja Gefahr, da ist ja Verfolgung und man könnte jetzt in gewisser Weise Angst bekommen und sagen, Verfolgung, 49% aller Nachfolger Jesu, also hypothetisch gesehen jetzt natürlich, ne, werden verfolgt. Das ist schrecklich. Man kann das Ganze so mit menschlichen Augen sehen. Würde ich aber nicht empfehlen. Viel wichtiger ist, dass wir lernen, das Ganze mit Gottes Augen zu sehen. Gottes Perspektive auf die ganze Sache einzunehmen. Und dann plötzlich merken wir, das ist ja zwar schlimm, aber überall, wo diese Karte farbig ist, dort ist Gemeinde. Überall, wo diese Karte farbig ist, leben Christen, die sagen, wir sind bereit, den Preis zu zahlen. Egal, was es kostet. Wir sind bereit, treu zu bleiben bis zum Schluss, um Gottes Reich zu bauen. Menschen von Jesus zu erzählen, damit sie Jesus finden und damit der gedeckte Tisch, wenn der Hochzeitsmahl des Lammes gefeiert wird, kein einziger Platz frei ist, sondern alle Stühle belegt. Und überall, wo ein Namensschildchen steht, der oder diejenige dort seinen Platz eingenommen hat, bis zum Ende durchgehalten hat. Bist du bereit? Und das ist meine ernsthafte Frage heute an jeden Einzelnen, der hier sitzt. Bist du bereit, dich an ihre Seite zu stellen? Denn wir erleben keine Verfolgung wie sie. Wir haben noch die Freiheit. Wir dürfen noch auf die Knie gehen und für sie beten und sie tragen. Also haben wir einen Auftrag, wie Bruder Andrew einmal sagte, dass wir unsere Freiheit nicht ohne Verantwortung bekommen haben. Bist du bereit, dich an ihre Seite zu stellen, um sie im Gebet zu stärken, zu trösten, zu tragen, damit der Auftrag, den wir in Matthäus 28 bekommen haben, erfüllt wird? Wenn das so ist, dann lass uns beten. Es kommt vielleicht nochmal, du, noch jemand nach vorne, oder? Genau. Und dann würde ich auch mit deinem Gebet abschließen.
Auch ich danke dir, Herr, für jeden einzigen mutigen Bruder und Schwester, dass du sie ja nutzt als deine Werkzeuge, dass sie dein Wort in die Welt hinaustragen, dass du sie ermutigst, dass du ihnen Kraft schenkst. Ja, nutze aber auch uns so, dass wir dein Wort hier in Deutschland auf die Straßen bringen können, dass ganz viele Leute noch in dieser Zeit zum Glauben finden dürfen. Trotzdem bitte ich dich nochmal für die verfolgten Geschwister, dass du sie durchträgst, dass du sie am inneren Menschen einfach stärkst, ja, und ihnen einfach Kraft schenkst, denn sie werden wahrscheinlich sehr viel Angst haben, weil sie verfolgt werden. Trotzdem, in den Schwachen bist du mächtig, sagst du in deinem Wort. Darauf vertrauen wir und ich lege dir wirklich die Länder, von denen wir jetzt gerade gehört haben, vor deinen Thron und bitte dich, dass du sie durchträgst, Nordkorea, ja, Afghanistan, aber auch aktuell in Syrien, was für ein Massaker da stattfindet. Ich bitte dich, Herr, trage durch. Aber auch steht in deinem Wort, wir sollen für unsere Verfolger beten. Und auch für diese bitte ich, dass du auch sie im inneren Herzen einfach zu ihnen rufst, dass du ihn erkennen lässt, dass du der Heiland bist, dass du der Schöpfer dieser Erde bist und dass du, Herr Jesus Christus, der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Ja, dir sei Lob und Dank und auch danke ich dir, dass wir hier in Frieden leben dürfen, dass wir in Frieden diesen Gottesdienst ja, führen dürfen, dich hier einfach preisen dürfen. Das ist wirklich Gnade und dafür sind wir unendlich dankbar. Amen.
Ja, allmächtiger Gott, wir wollen dir danken von Herzen für die Treue, die du diesen Geschwistern schenkst. Du bist die Treue, du bist selber die Treue, du warst so treu und du bist den Weg gegangen für uns in unsere Stadt auf Golgatha. Und du hast das alles auf dich genommen. Diese schwere Last, unsere Sünde und den Sündenberg, alles hast du getragen auf Golgatha. Du gingst den Weg treu, weil Gott, der Vater, dich dazu gesandt hat. Und wir wollen dir so herzlich dafür danken. Und weil du diesen Weg gegangen bist, kannst du es auch nachempfinden, wie das ist, Herr Jesus. Und du kannst auch diese Geschwister nachempfinden. Du weißt, wie sie unter furchtbarer Angst und Not leiden und wie sie, Herr Jesus, verzweifelt und verzagt sind. Und diese Angst oftmals Menschen lähmt. Und du weißt, welche große Not das bereitet. Und Herr, hier kommt noch der Zweifel dazu. Der Menschenmörder läuft da noch vorbei und bläst ihnen noch ihren ganzen seinen Zweifel hinein. Und wir wollen dich herzlich darum bitten, Herr, Herr, mein Gott Abraham, Isaaks und Jakobs, segne und stärke diese Geschwister ganz besonders und baue du deinen Glauben in ihren Herzen auf und nimm ihnen den Zweifel weg, gib ihnen Freudigkeit und Mut, den Weg weiter mit dir zu wandeln. Und den Rest machst du. Wir wollen dir danken, dass du sorgst. Amen.
Herr, wir preisen dich, Vater, dafür, dass du treu bist und dass du uns eine wichtige Rolle im Leibe Christi zuteilst, damit wir die Geschwister, die unter Verfolgung leiden, in dieser Freiheit, die wir haben, dienen dürfen. Und ich bitte dich, Herr, dass wir diese Freiheit, die wir bekommen haben und die Verantwortung, die damit einhergeht, genauso treu ausführen, wie auch unsere Geschwister auf dem Feld ihre Treue leben, indem sie die Botschaft der Hoffnung und die gute Nachricht nach außen tragen. Und ich bitte dich auch, Herr, dass du uns auf eine besondere Art und Weise miteinander verbindest, damit wir einander nicht vergessen. Und wir durch deinen Heiligen Geist miteinander in Verbindung immer wieder Anteil nehmen an dem, was sie durchleiden, aber natürlich auch an dem, was du tust. Und wir dann auch nicht nur mit ihnen leiden, sondern auch uns mit ihnen freuen, wenn du verherrlicht wirst dort, überall, wo sie treu sind. Und wir wollen dir auch danken, Herr, für die Freiheit, die wir haben. Und auch wenn wir vielleicht nicht mit allem einverstanden sind, was wir in unserem Land auf der politischen Ebene und so weiter beobachten, dennoch wollen wir unser Land und die Regierung und die Entscheidungsträgern segnen. Denn das ist gut vor deinen Augen. Und dass du ihnen Weisheit schenkst. Vor allem auch deswegen, damit die Freiheit, die wir haben, wir noch lange diese Freiheit haben dürfen und unsere Geschwister stärken können. Wir preisen dich. Amen. Eine letzte Sache möchte ich weitergeben. Denjenigen, die online zuschauen, ihr seht ja auch einen QR-Code, also ihr könnt diesen QR-Code scannen, dann könnt ihr dieses Monatsmagazin, den wir jeden Monat kostenlos rausbringen, könnt ihr dann zu euch nach Hause schicken lassen. Warum? Denn es gibt innen drin in diesem Magazin so ein Gebetskalender. Und das Schöne, es gibt für jeden einzelnen Tag ein konkretes Anliegen. Ja, wir haben ja heute den 9., richtig? Jawohl, wir haben heute den 9., und da steht ja zum Beispiel, von klein auf werden Nordkoreaner indoktriniert. Zitat: Mir wurde beigebracht zu sagen, danke Kim Il-sung. Wenn ich Bonbons kaufte, sagte Jung-Jik über seine Kindheit. Danken wir Gott dafür, dass Jung-Jik trotz dieser Gehirnwäsche später die Wahrheit über Jesus erkannt hat. Beten wir, dass auch andere Kinder zu Jesus finden. Das ganze Magazin übrigens über Nordkorea. Und so hat man jeden Tag ein Anliegen, weil es ist mir wirklich ein Anliegen, dass wir jetzt nicht heute hier das gehört haben, der eine oder der andere hat gebetet, online haben vielleicht welche gebetet und morgen, nächste Woche, nächsten Monat, wie geht das weiter? Und diesen Kalender ist die Gelegenheit, mit unseren Geschwistern in Verbindung zu bleiben. Man kann sich so vorstellen, jedes Anliegen hier drin ist wie ein Stück Holz, den man jeden Tag in das Feuer der Liebe werfen kann, um mit seinen Geschwistern verbunden zu sein. Also herzliche Einladung, diesen Kalender zu nutzen. Wir zu Hause machen das, wir haben das am Frühstückstisch, dann bevor die Kinder in die Schule gehen, lesen wir nach, wir beten dann für die Geschwister und für diejenigen, die jetzt hier sind, wir haben ja jetzt Anfang März, ne, aber irgendwann ist der Kalender durchgebetet worden und dann möchte man ja weiter beten und noch Anliegen haben. Also ihr habt die Möglichkeit, die Karte hier auf der Rückseite, die online, ihr könnt das ja direkt auf der Homepage zu euch nach Hause schicken, aber ihr dürft gerne die Karte ausfüllen und es gibt hinten so eine Glasbox am Ausgang. Ihr könnt dann die Karten da gerne reinwerfen. Ihr bekommt dann das Magazin mit Kalender jeden Monat kostenlos nach Hause. Ach, ich könnte jetzt noch so viel sagen. Aber wenn ich darf, eine Sache, das mir noch auf dem Herzen liegt. Dieses Jahr feiern wir unser 70. Jubiläum. Das heißt, vor 70 Jahren ist Bruder Andrew damals nach Warschau und seit 70 Jahren gibt es diesen Dienst an den verfolgten Christen und wir feiern dieses Jahr in der DM Arena in Karlsruhe am Himmelfahrt. Am Himmelfahrt haben wir einen Jugendtag, also für die Jüngeren unter uns, ne, die ein bisschen peppige Musik vielleicht oder ja, was Jugendlichen und junge Leute sonst so wollen, das ist extra für sie konzipiert, aber nach Himmelfahrt an dem Samstag haben wir dann den Open Doors Tag. Wir haben da einige Gäste aus verschiedenen Ländern. Also es wird ein sehr, sehr spannender Tag für diejenigen, die Kleinkinder haben. Es gibt auch ein Parallel dazu, einen Kindertag, richtig spannend. Ich weiß nicht, wer Secret Kids kennt, aber so, es geht so in der Richtung Geheimagent und Bibeln schmuggeln. Und ja, also ich will nicht zu viel verraten, aber es ist für die ganze Familie was da. Herzliche Einladung nach Karlsruhe an dem Samstag nach Himmelfahrt und wäre schön. Vielleicht sehen wir uns ja dann dort in Karlsruhe. Und an dieser Stelle vielen herzlichen Dank für die Einladung, für eure Herzen. Herr, segne euch über die Maßen, hundertfach und noch mehr. Und Treue, standhaft zu bleiben, bis zum Ende. Amen.
Ja, liebe Geschwister, wir erheben uns zum Gebet, das gemeinsame Gebet, wo der Herr uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel,
geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unsere Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Und nun geht hin mit dem Segen des Herrn. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.